Mutter trifft verstorbene Tochter in Virtual Reality. Erinnert ihr euch noch an diese Schlagzeile oder habt vielleicht sogar die Videos dazu auf Social Media gesehen? Das Ganze sorgt nämlich 2020 weltweit für ganz schön viel Diskussionsstoff. In einer südkoreanischen Fernsehsendung spricht eine Mutter mithilfe von VR-Technologie noch einmal mit dem virtuellen Abbild ihrer verstorbenen Tochter. Sogar berühren kann sie sie dank spezieller Sensorhandschuhe. Das Feedback auf die TV-Show ist damals gespalten. Während die einen in der Begegnung ein tröstendes Ritual erkennen wollen, sehen andere darin wiederum eine beunruhigende Grenzüberschreitung. Dieses Experiment ist Teil eines größeren Trends, dem sogenannten Digital Afterlife. Inzwischen entwickeln Startups und Tech-Konzerne Dienstleistungen, die Verstorbene als KI-Chatbots oder 3D-Avatare weiterleben lassen, also ihr Weiterleben simulieren. Aber hilft das wirklich beim Trauern um eine geliebte verstorbene Person oder verlängert es sogar den Abschiedsschmerz? Was bedeutet diese Entwicklung für unsere Trauerkultur? Genau darum geht es in dieser Folge vom Forschungsquartett. Ich bin Caroline Breitschädel und ich freue mich, dass ihr zuhört.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
Digital Afterlife Industry steckt zwar noch in den Anfängen, aber ihre Möglichkeiten, Risiken und ihre Auswirkungen auf unsere Trauerkultur werden bereits erforscht. Und zwar vom Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften der Universität Tübingen und dem Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie. Das Forschungsprojekt heißt Ethik, Recht und Sicherheit des digitalen Weiterlebens und Ende 2024 hat das Team seine Forschungsergebnisse und Gestaltungsvorschläge zum Umgang mit Avataren und Chatbots von Verstorbenen veröffentlicht. Für die Studie wurden unter anderem TrauerbegleiterInnen, BestatterInnen, PalliativmedizinerInnen und Angehörige verschiedener Religionen befragt. Beteiligt an dem Projekt ist unter anderem der Soziologe Matthias Meitzler. Und mit ihm hat meine Kollegin Charlotte Detig über die ersten Ergebnisse und vor allem über die ethischen und gesellschaftlichen Dimensionen von Digital Afterlife gesprochen. Sie hat ihn zuerst nochmal gefragt, was mit digitalem Weiterleben genau gemeint ist und welche Formen es derzeit gibt.
Digitales Weiterleben, das können viele verschiedene Formen sein. Also wenn man jetzt sagt, digitales Weiterleben im weitesten Sinne ist im Prinzip alles, was eben, wie das Wort schon sagt, digital einen überdauert. Das können bestimmte Audioaufzeichnungen sein, das können Social-Media-Profile sein, das können Fotos sein, die auf einer Homepage beispielsweise hochgeladen sind. Also alles, was irgendwie digital da ist, sozusagen der digitale Nachlass, den man eben zurücklässt nach dem Tod und der in irgendeiner Weise auf die eigene Person verweist und somit eine gewisse Präsenz über den Tod hinaus erzeugen kann. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen und uns aktuelle Techniktrends angucken, dann wird häufig als Digital Afterlife sämtliche Formen des Einflusses von KI, also von künstlicher Intelligenz verstanden, dass man quasi nicht nur in Form eines Bildes oder eines Tonausschnitts oder Schrift und so weiter existiert nach seinem Tod, sondern dass eben durch eine künstliche Intelligenz das eigene frühere Kommunikationsverhalten nachgeahmt wird, simuliert wird. Also dass ich im Prinzip ein virtuelles Gegenüber habe, das eben nicht einfach nur stumm ist, sondern mit dem ich mich als Angehöriger beispielsweise unterhalten kann. Also ich kann beispielsweise mit der digitalen Repräsentation einer verstorbenen Person kann ich chatten. Oder ich kann mich sogar, wenn ich jetzt einen Avatar vor mir habe, also eine visuelle Nachbildung, kann ich mich dann auch richtig unterhalten. Und dann spricht dieser Avatar auch in der Stimmlage der verstorbenen Person. Also man kann anhand von Stimmmaterial beispielsweise, kann man die Stimme, so wie sie sich eben angehört hat, kann man mittlerweile rekonstruieren. Und dann habe ich eben auch ein visuelles Gegenüber vor mir. Also das ist so die Idee, eine verstorbene Person in der Art und Weise, wie sie sich ausgedrückt hat, zu simulieren. Das ist dann im Prinzip schon eine sehr, sehr enge Definition vom digitalen Weiterleben.
Oft wird schon von einer Digital Afterlife Industry gesprochen, aber kann man das überhaupt schon? Ist das schon eine Industrie?
Ja, es hat sich zumindest ein Markt gebildet, jetzt weniger in Deutschland, sondern vielmehr in den USA oder auch in einigen asiatischen Ländern gibt es mittlerweile Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben, also die eben verschiedene Anwendungen anbieten, wo man dann unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz mit der Simulation einer verstorbenen Person interagieren kann. Dieser Markt ist aktuell stark in Bewegung. Es entstehen immer wieder neue Startups. Viele davon halten sich auch nicht allzu lange. Also so richtig ausgereift ist das jetzt noch nicht. Man kann auch nicht sagen, dass es da jetzt einen breiten NutzerInnenkreis gibt. Das sind aktuell noch eher Pioniere, also Menschen, die häufig eben selber einen schwerwiegenden Verlust erlitten haben und die dann eben auf die Idee gekommen sind, man kann doch mit künstlicher Intelligenz mittlerweile viel mehr machen als vorher. Aber meistens sind die Anbieter auch gleichzeitig ihre eigenen Kunden. Also es ist, wie gesagt, noch nicht so, dass wir da jetzt einen starken, breiten Markt haben, der irgendwie alles umfasst, sondern das sind erste Tendenzen, die uns Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aber durchaus spannende Auskünfte geben, wohin denn die Reise in den nächsten Jahren gehen könnte.
Womit haben Sie sich denn in diesem Forschungsprojekt genau beschäftigt? Was wurde da untersucht?
In unserem Forschungsprojekt ging es uns zunächst darum, überhaupt mal diesen ganzen Diskurs zu überblicken. Also, welche Anbieter gibt es denn genau? Was wird da konkret angeboten? Wie funktionieren diese Anwendungen? Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz? Und dann aber auch der Gedanke mit dazu, was kann das denn bedeuten auf gesellschaftlicher Ebene, auf politischer Ebene, vor allen Dingen auch auf ethischer Ebene? Was macht das Ganze denn mit Trauerkultur? Wie könnten sich Trauerkulturen, wie könnten sich auch Erinnerungskulturen verändern? Wie denken Menschen eigentlich darüber? Was sagen denn Menschen aus der Praxis? Was sagen BestatterInnen? Was sagen TrauerbegleiterInnen? Was sagen SterbebegleiterInnen und so weiter? Also sämtliche Personen, die sich eben mit dem Lebensende beruflich auseinandersetzen. Aber auch Privatpersonen. Was sagt denn jemand, der schon mindestens einmal im Leben einen Trauerfall erlebt hat? Wäre das denn eine adäquate Art und Weise, mit dem Tod eines geliebten Menschen umzugehen? Wohin kann das Ganze gehen? Inwiefern bräuchte man da auch noch überhaupt eine bestimmte Debatte darüber, wie wir damit umgehen wollen? Welche Regeln bräuchte es? Wie ist das denn eigentlich, wenn jemand Daten hinterlässt? Muss diese Person dann vorher zugestimmt haben, dass sowas überhaupt gemacht wird, dass ein Avatar aus einem erstellt wird? Wer hat denn da eigentlich die Deutungshoheit? Das sind Fragen, die uns in unserem Forschungsprojekt interessiert haben und dem sind wir nachgegangen.
Ja, Sie haben schon gesagt, dass Digital Afterlives steht eher noch am Anfang. Aber können Avatare oder so Chatbots Angehörige von Verstorbenen im Trauerprozess unterstützen?
Ja, über die Wirksamkeit solcher Angebote kann man momentan zumindest empirisch gesichert noch relativ wenig sagen, aus dem einfachen Grund, es gibt einfach noch zu wenige Menschen, die das wirklich genutzt haben, dass man jetzt auch mehr oder weniger repräsentativ sagen kann, das ist jetzt irgendwie hilfreich oder das ist vielleicht gar nicht hilfreich. Wir können jetzt eher überlegen, was könnte es denn sein? Wie könnte man sowas denn nutzen, damit es hilfreich ist? Und welche Gefahren stehen dahinter? Also da haben wir auf der einen Seite natürlich durchaus die Sorge, und die wurde auch sehr, sehr häufig geäußert von unseren InterviewpartnerInnen, dass sowas ja eigentlich eher die Trauer erschwert, als sie zu erleichtern. Denn für Trauer brauche es eben immer so eine gewisse Akzeptanz des Todes. Also ich muss realisiert haben, dieser Mensch ist wirklich nicht mehr da und er kommt auch nicht wieder. Und da wird eben häufig eingebracht, naja, wenn man jetzt so eine KI hat, die eine Anwesenheit, eine Präsenz suggeriert, die ja in Wahrheit gar nicht da ist, dann könnte das Trauerprozesse eben blockieren. Das würde Menschen dann es erschweren, sich von der verstorbenen Person auch ein Stück weit zu lösen, um eben nach vorne in die Zukunft zu schauen. Und dass man dann auch gewissermaßen in so eine Abhängigkeit gerät, dass man irgendwann gar nicht mehr richtig zwischen Realität und Wirklichkeit unterscheiden kann und vielleicht auch eine gewisse Art von Sucht entwickelt, dass man manipuliert werden könnte dadurch, also dass sowas der Trauer eigentlich eher schadet, als dass es einem hilft, das wird häufig gesagt. Auf der anderen Seite können wir aber auch überlegen, naja, kann sowas nicht auch in gewisser Weise einem dabei helfen, sich mit einem abgeschlossenen Leben nochmal auseinanderzusetzen, vielleicht nochmal ein paar Dinge loszuwerden, die man der verstorbenen Person gerne gesagt hätte, dass man eine Resonanz bekommt, dass einem das vielleicht auch guttun kann. Zwar auf der einen Seite zu wissen, ja, dieser Mensch ist nicht mehr da, der ist tot. der kommt nicht wieder. Aber auf der anderen Seite eben nochmal so einen kommunikativen Zugang zu haben, so wie man sich eben in früheren Zeiten oder auch heute noch Fotoalben von Verstorbenen anschaut, sich visuell mit ihnen auseinandersetzt, vielleicht auch Texte von ihnen liest, hat man jetzt eben nochmal eine erweiterte Möglichkeit, die eben nochmal viel interaktiver ist, dass vielleicht auch Menschen einander kennenlernen können oder beziehungsweise Hinterbliebene ihre Vorfahren kennenlernen können, die sie zu Lebzeiten nie getroffen haben. Das hat dann schon eher so eine Idee eines interaktiven Familiengedächtnisses. Da geht es dann eigentlich auch schon wieder weg vom Thema Trauer. Also das wäre ja auch nochmal ein Potenzial, das man nutzen könnte. Aber das sind momentan eher Zukunftsaussichten. Und die Idee unseres Projektes ist eben die, erstmal sich überhaupt klar zu machen, was das eigentlich alles bedeuten könnte. Und auch zu überlegen, unter welchen Voraussetzungen, unter welchen Rahmenbedingungen kann denn so etwas einen, ich sag mal, einen selbstbestimmten, autonomen Umgang mit dem Thema Trauer fördern.
Und können Sie auch was dazu sagen, wie insgesamt die Digitalisierung den Umgang mit Trauer und Tod in der Gesellschaft beeinflusst? Was beobachten Sie da?
Ja, dazu kann man schon einiges sagen. Digitalisierung ist ja jetzt kein extrem neues Phänomen, das es erst seit gestern gibt. Also wir können gerade im Bereich der Trauerkultur schon einen gewissen Wandel, eine gewisse Entwicklung beobachten, die auch schon zurückgeht bis in die 1990er Jahre. Da gab es dann die ersten sogenannten virtuellen Friedhöfe oder auch Erinnerungsportale im Internet, Trauerforen und so weiter. Da ist dann schon die Kernidee, dass man weggeht vom physischen analogen Ort. Das war ja oder ist ja auch heute teilweise noch so der Friedhof, dass man ein Friedhofsgrab hat, dass man einen festen Ort hat, an dem man gehen kann, wo eben auch der tote Körper beigesetzt ist. Das war lange Zeit so der zentrale Trauerort. Das ist ja wie gesagt heute auch noch, aber durch die Digitalisierung löst sich das Ganze eben von festen Räumlichkeiten und Körperlichkeiten. Wir nennen das Delokalisierung, also ein Weggehen vom festen Ort hin zur virtuellen Sphäre. Also ich kann ja im Prinzip von jedem beliebigen Ort dann auf entsprechende Seiten im Internet zugreifen und entsprechende Angebote nutzen. Ich muss eben nicht mehr an diesen einen Ort gehen. Und das Ganze spielt natürlich auch mit hinein, dass wir in einer sehr mobilen Gesellschaft leben, wo man eben häufig nicht mehr an einem und demselben Ort sein Leben lang verbleibt, sondern dass man eben an vielen verschiedenen Orten ist, dass man vielleicht auch nicht mehr die Gelegenheit hat, regelmäßig an ein Grab zu gehen beispielsweise. Und da hat man natürlich jetzt durch das Internet und durch die entsprechende Flexibilität nochmal ganz neue Möglichkeiten. Und dieses Digital Afterlife spielt da natürlich mit hinein. Das ist dann im Prinzip nochmal eine nächste Stufe, wenn man so möchte.
Welches Potenzial könnte denn KI noch haben in der Trauer- und Erinnerungskultur?
Was ich jetzt gerade so in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gemerkt habe, ist eben, dass man vielleicht, wenn es um KI und Trauer geht, gar nicht nur so sehr auf diese virtuellen Nachbildungen, auf diese Simulationen von Menschen schauen sollte, sondern man kann ja generell fragen, gibt es denn nicht noch mehr? Also man kann ja überlegen, was sind denn die eigentlichen Stärken so einer künstlichen Intelligenz? Und was KI eben richtig gut kann, ist eben in sehr, sehr großen Datenmengen gewisse Muster erkennen, gewisse Dinge strukturieren, wo vielleicht die menschliche Intelligenz schon Schwierigkeiten hätte, weil es einfach zu viel ist. Also mit anderen Worten, man könnte beispielsweise überlegen, was man mit KI denn so im Bereich der Erinnerungskultur machen könnte. Also dass man beispielsweise die Lebensgeschichte eines Menschen, die abgeschlossene Lebensgeschichte, mit KI nochmal aufbereitet, dass man sowas hat, wie beispielsweise einen Podcast. Also das gibt es tatsächlich schon. Da arbeitet gerade eine Kollegin von mir daran, dass man quasi die Geschichte der verstorbenen Großmutter als einen Podcast erzählt bekommt. Durch künstliche Intelligenz, aber eben sehr nah dran an der wahren Geschichte. Also da geht es dann auch nicht darum, irgendwelche Dinge zu erfinden und neu zu generieren und irgendwie diese soziale Beziehung fortzusetzen, dialogisch, sondern es geht einfach nur darum, eine Geschichte aufzubereiten auf eine sehr schöne und versöhnliche Art und Weise. Aber das wäre ja nochmal was anderes als so eine vermeintliche Präsenz eines Menschen, der gar nicht mehr da ist. Also wenn man einfach von vornherein sagt, ja, dieser Mensch ist tot und das ist jetzt einfach eine Art und Weise, sich mit seinem Leben auseinanderzusetzen, so wie wir das eben konventionellerweise mit Fotos und Videos machen, hat man jetzt durch KI halt einfach nochmal mehr Möglichkeiten. Oder dass man beispielsweise das Wissen eines Menschen aufbereitet, dass ich eben einen Chatbot, der vielleicht meinen Großvater repräsentieren soll oder meine Großmutter, dass ich einfach Fragen stellen kann. Ganz praktische Dinge. Wie würdest du dieses Problem lösen? Was fällt dir dann dazu ein? Also in diese Richtung könnte es ja auch gehen und dann kann man vielleicht überlegen, ist es nicht unter solchen Rahmenbedingungen eher vorstellbar, sowas auch zu nutzen? Und dann geht es auch nicht immer nur um Trauerbewältigung, sondern auch einfach nur um letzten Endes eine Erinnerung in einer ja, sehr persönlichen Art und Weise.
Und es gibt ja jetzt schon einige Startups, die damit werben, dass man sich jetzt schon mit seinem digitalen Afterlife befassen sollte, also noch vor dem eigenen Tod. Was macht das denn im Hinblick auf den Umgang damit in der Gesellschaft?
Naja, dass die Anbieter der Digital Afterlife Industry in erster Linie die noch Lebenden und irgendwann mal Verstorbenen adressiert, ist durchaus nachvollziehbar. Einmal aus Pietätsgründen, also es ist natürlich was anderes, wenn ich selber ja selbstbestimmt entscheiden kann, was mit meinen Daten passiert, als wenn das jetzt im Nachgang jemand anderes tut und dann ist ja immer die Frage, hätte die verstorbene Person es überhaupt gewollt, inwiefern ist das ethisch vertretbar, inwiefern ist es pietätvoll, wenn man dann ja, ohne dass man den genauen Willen weiß, dieses Menschen, dann aus seinen Daten so ein Avatar oder ein Chatbot macht. Und dann ist es natürlich was anderes, wenn man das zu Lebzeiten selbstbestimmt entscheiden kann. Und das kann natürlich auch nochmal größere Effekte haben auf den gesellschaftlichen Umgang mit der Endlichkeit. Wenn Menschen sich über ihre digitalen Hinterlassenschaften Gedanken machen, dann setzen sie sich ja auch in bestimmter Weise mit ihrer eigenen Endlichkeit auseinander. Dann wird vielleicht auch nochmal vieles klarer, das hat ja auch viel mit Identität zu tun, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was soll denn eigentlich mal von mir überdauern? Was finde ich wichtig? Was ist vielleicht weniger wichtig? Was soll vielleicht aus guten Gründen nicht überdauern? Ja, also das sind ja schon durchaus Überlegungen, die so einen reflektiven Umgang mit der Endlichkeit fördern. Und das wäre beispielsweise so ein Potenzial. Denn man muss ehrlich sein, der Gedanke an den Tod ist ein sehr unbehaglicher. Die wenigsten Menschen machen sich wirklich intensiv schon in jungen Jahren darüber Gedanken. Es hat natürlich auch gewisse Gründe und das ist natürlich auch förderlich, dass man eben nicht ständig an den Tod denkt. Aber so eine Auseinandersetzung, eine Reflexion aus der Distanz, das heißt ja nicht, dass man am nächsten Tag gleich sterben muss, aber sowas überhaupt sich mal klar zu machen und sich damit auseinandersetzen, das kann ja durchaus auch einen gewissen Effekt haben auf die Art und Weise, wie eine Gesellschaft mit dem Tod umgeht.
In dem Forschungsbericht des Projekts wurden auch Leitgedanken und Handlungsoptionen für den Umgang mit Avataren des digitalen Weiterlebens formuliert. Worin sehen Sie denn gerade aktuell den größten Handlungsbedarf?
Also ein großer Handlungsbedarf besteht überhaupt erstmal darin, sich diesem Thema bewusst zu werden. Also dass es diese Angebote gibt, dass es da auch gewisse Risiken natürlich gibt, also bestimmte Manipulationsgefahren, dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, wenn Unternehmen diesbezüglich wirklich alles dürfen, was sie könnten. Also Stichwort Manipulation beispielsweise. Man muss sich ja auch immer wieder klar machen, diese Angebote kommen von kommerziellen Unternehmen. Die haben ökonomische Interessen. Da muss man ja auch erstmal fragen, sind denn diese ökonomischen Interessen in jedem Fall vereinbar mit den Trauerbedürfnissen der NutzerInnen? Inwiefern bräuchte es denn da auch klare Richtlinien für die Erstellung, für die Verwendung, vielleicht auch für die Löschung entsprechender Avatare. Also ein ganz wichtiger Punkt ist für uns hier einfach auch der Schutz und die Wahrung von Rechten von Verstorbenen auf der einen Seite, aber eben auch von Angehörigen auf der anderen Seite. Also auch die Frage, was soll denn so ein Avatar überhaupt alles tun dürfen? Soll der sich denn jederzeit ungefragt zu Wort melden dürfen oder eben nur, wenn der Nutzer oder die Nutzerin das ausdrücklich initiiert? Auch solche Fragen wie Datenschutz oder postmortales Persönlichkeitsrecht. Da sind wir jetzt auf der juristischen Ebene. Auch da gilt es natürlich noch einiges nachzuholen, weil diese Angebote eben in der bisherigen Rechtsprechung nicht mitberücksichtigt worden sind. Also das muss man an entsprechende Nutzungskontexte nochmal anpassen. Generell geht es letzten Endes auch darum, so ein kritisches Technikverständnis innerhalb der Bevölkerung zu fördern. Also einfach nicht nur zu wissen, wie funktionieren diese Angebote, sondern eben auch die Fähigkeit, sage ich jetzt mal, entsprechende Anwendungen auch im Hinblick auf gewisse Auswirkungen zu reflektieren. Das können ja persönliche Dinge sein, das können aber auch gesellschaftliche Auswirkungen sein, das können vor allen Dingen auch ethische Auswirkungen sein. Also hier bräuchte es, denke ich, noch viel Wissen, viel mehr Transparenz. Und da müssen eben auch entsprechende Anbieter, aber auch andere Institutionen eine gewisse Verantwortung eben auch zeigen, dass Menschen, die sich für sowas interessieren, eben auch hinreichend informiert werden, um eben, und das ist letzten Endes, das denke ich doch das Wichtigste, eine informierte Entscheidung treffen zu können.
Das Projekt Ethik, Recht und Sicherheit des digitalen Weiterlebens ist ja nun beendet. Die Studie ist im November letzten Jahres erschienen. Woran forschen Sie denn jetzt weiter?
Ja, das Projekt ist formal gesehen abgeschlossen, aber ich merke natürlich selber das Thema an sich. Das ist unglaublich spannend und es passiert ja auch aktuell sehr, sehr viel. Das wird auch immer häufiger aufgegriffen, die Thematik. Und insofern liegt es natürlich nahe, auch weiter dran zu sein an diesem Diskurs. Und das habe ich auch durchaus vor. Ich arbeite auch generell schon seit längerer Zeit zu dem großen Themenbereich Sterben, Tod und Trauer. Da ist dieses Digital Afterlife ja wirklich nur ein Element von ganz vielen. Und das will ich mir weiter anschauen. Also ja, die Studie ist offiziell beendet, aber das Thema treibt mich natürlich noch eine ganze Weile um, denke ich.
Das sagt der Soziologe Matthias Meitzler, der uns einen Einblick in seine Forschung zu digitalem Weiterleben gegeben hat. Er ist Mitautor der Studie Ethik, Recht und Sicherheit des digitalen Weiterlebens, die das Zentrum für Ethik in den Wissenschaften der Uni Tübingen zusammen mit dem Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie durchgeführt hat. Meine Kollegin Charlotte Detig hat mit ihm über die Digital Afterlife Industry und deren Auswirkungen auf unsere Trauerkultur gesprochen. Vielen Dank an Charlotte Detig für das Gespräch und an Matthias Meitzler für seine Expertise. Und das war's für diese Woche vom Forschungsquartett. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns doch gerne in eurer Podcast-App, damit ihr keine Folge verpasst. Mein Name ist Caroline Breitschädel und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.